Hallo liebe Motorsportmagazin.com Zuschauer und hoffentlich bald auch Leser. Ich heiße jetzt schon mal Kerdrum. Bevor wir jetzt über Singapur weiter diskutieren, über Mercedes in dieser Ausgabe, vor allem auch Mercedes-Teamstrategie und so weiter, weisen wir nochmal auf unser schönes Printmagazin hin. Ihr wollt ja nicht nur Zuschauer, sondern auch Motorsportmagazin.leser sein. In dem Magazin geht es Titelgeschichte Lewis Hamilton gegen Max Verstappen. Wer ist der Beste von allen Formel 1-Fahrern? Ist es vielleicht sogar Charles Leclerc? Wer weiß, kann man nur ans Herz legen, dieses Magazin. Flo, am besten auch gleich abonnieren, nicht zum Kiosk laufen, oder?
Ja, und schon gar nicht mit dem Auto hinfahren, ne? Wir wollen ja alle die Umwelt retten.
Genau, deswegen Fridays for Future, deswegen abonniert das Magazin.
Dann bringt euch das der Postbote mit dem Diesel nach Hause.
So ist es, kostet nicht die Welt und macht immer wieder Spaß, unterstützt uns noch nebenbei. Also vielen Dank dafür schon mal. Ja, bevor wir jetzt in Werbung versumpfen, schauen wir uns Mercedes an. Drei Rennen in der Rückrunde haben wir. Dreimal hat Ferrari gewonnen. Der letzte Mercedes-Sieg liegt tatsächlich schon etwas zurück.
Ist fast wie beim FC Bayern, wenn er dreimal unentschieden spielt. Da fliegt eigentlich, da fliegt eigentlich bald der Trainer. So. Also es ist schon, das hätte man nicht gedacht. Also Spa und Monza hatte ich Ferrari auf jeden Fall auf der Rechnung. Habe ich auch vor der Sommerpause gesagt, die gewinnen auf jeden Fall auch noch. Und mit Sicherheit, also die Chancen, dass die da sehr hoch sind, das wussten wir, glaube ich, alle. Ja, aber dass jetzt dann die dritte Klatsche so unerwartet dazu kam für Mercedes, das ging dem schon an die Nieren.
Ganz ehrlich, irgendwie glaube ich, es hängt mit ihrem komischen Upgrade zusammen, das in Hockenheim kam. Da haben sie ja einen ganz neuen Frontflügel gebracht, eine andere Philosophie. Und seitdem, finde ich, ist es nicht mehr das Mercedes, was zuvor war. In Hockenheim haben sie Probleme gehabt. Gut, gegen Ferrari im Qualifying hätten sie Probleme gehabt, hätte Ferrari das zeigen können, ohne die technischen Defekte. Ja. Rennen schweigen wir drüber.
In Ungarn war auch nicht so toll, ne?
Genau, in Ungarn war es auch nicht so toll. Dann jetzt in Spa und Monza war es auch nicht so toll.
Wobei, da war es dann doch besser als erwartet sogar schon.
Ja, aber da.
Weil dann sind sie im Rennen ja doch schon ganz schön abgegangen.
Aber da hilft der Flügel. Auf den Strecken hat der Flügel vielleicht ein bisschen geholfen, die Philosophie. Ja. Jetzt in Singapur, wo es eigentlich wieder eine richtige Mercedes-Strecke sein sollte, die ist wieder nicht so gut. Toto Wolff hat das ja schon mehrmals bestritten, dass es irgendwie mit dem Upgrade zusammenhängt, meinte, das ist alles besser. Irgendwie ist, ich will nicht so dran richtig
glauben. Ich weiß es nicht. Also man muss ja sagen, Ungarn war jetzt ja früher nicht so eine Mercedes-Strecke. Also vor ein paar Jahren zumindest. Die haben es dann irgendwann wie Singapur halt. Ne? Das waren so die Angststrecken, das haben sie irgendwann dann ausgebügelt. Und jetzt kam es aber so, dass natürlich Ungarn auf einmal zu einer Red Bull-Strecke geworden ist. Und Monza und Spa waren eh schon Ferrari-Strecken. Also auf den Kursen, dass die da halt mal kassiert haben, das passiert. Also das ist dann, glaube ich, gar nicht so ungewöhnlich. Aber wie du schon sagst, dann jetzt Singapur. Also ich hätte dann ja eher Red Bull vorne erwartet in Singapur. Dann hätte es mich weniger gewundert. Wenn Red Bull jetzt Mercedes besiegt in Singapur, hätte man gesagt, ja okay, das haben wir irgendwie so erwartet. Aber dass sie dann schneller als Red Bull sind, deutlich schneller. Und aber dafür auch deutlich langsamer als Ferrari, das hat irgendwie gar keinen Sinn gemacht.
Ja, also irgendwie, wir rätseln noch. Mercedes unter Druck, naja, nicht wirklich.
Nicht wirklich.
Also in der WM, Lewis Hamilton 296 Punkte, Valtteri Bottas 231 und dann erst mit 200 die ersten Verfolger. Ich glaube, Lewis ist durch, Mercedes ist durch, da steht es 527 zu 394. Ja. Brauchen wir uns keine Sorgen machen. Nee. Leider, muss man auch
sagen. Ja, leider, weil das kommt ein bisschen spät jetzt. Ne? Man könnte fast die Hoffnung haben, ich habe ja vor der Saison prophezeit, dass Leclerc Weltmeister wird und hätte dann Bahrain und Spielberg gewonnen oder zumindest in Bahrain und in Hockenheim nicht weggeschmissen und so Geschichten. Und die könnten jetzt diese Form bis zum Schluss fortsetzen bei noch 6 Rennen. Da könnte man fast zumindest die Hoffnung haben, dass da noch was passiert. Aber bei dem Punktestand, das können wir vergessen.
Ja, ist ein bisschen ernüchternd. Und wenn man sich die letzten 7 Rennen anschaut, unfassbar. Also aus den 7 Rennen 3 Ferrari-Siege. Das habe ich ganz vergessen, wie viel.
Max hat 2.
Max hat 2 und dann bleiben noch 2 Mercedes-Siege. Also so eine ausgeglichene Saison, so sensationelle 7 Rennen, die wir da zuletzt hatten. Also ab nach dem Frankreich Grand Prix machen wir einen Neustart und machen dann eine eigene Wertung. Das gefällt uns viel besser als das. Ja. Aber ja, Mercedes im Qualifying haben sie so ihr größtes Problem gegen Ferrari, denn da können sie ihre Stärken nicht ausspielen. Ferrari schlägt da meistens so ein bisschen zu mit Motorpower und mit der Thematik der Reifen, dass die da noch nicht so entscheidend sind. Ferrari behandelt die Reifen nicht so gut, aber auf eine Qualifying-Runde ist es noch relativ egal. Und dann hat Mercedes im Rennen immer das Problem, wie kommen sie dann vorbei? Ja. Toto hat es schon ganz gut gesagt in Singapur nach dem Qualifying. Naja, er hätte lieber den guten Startplatz als das gute Rennauto.
Ja.
Weil überholen ist auch mit den aktuellen Autos, man hat zwar einen kleinen Schritt gemacht in dieser Saison, aber es ist trotzdem nicht so ganz einfach.
Und du brauchst halt zum Überholen am Ende doch immer die Power auf der Geraden. Und da hat Ferrari dann, das haben wir in Spa und Monza gesehen, dass Leclerc dem immer entwischt ist. Egal wie sehr Hamilton da oder wie nah der ins DS-Fenster gefahren ist, also halt vor allem in Monza, in Spa ist er nicht mal so weit, richtig so weit gekommen. Aber in Monza, es ging ja rundenlang so und der hat sich auf der Geraden halt immer gerettet mit seiner Power.
Du hast gesagt, mit der Power stimme ich
ja,
nur bedingt zu. Ich glaube, es ist eher das aerodynamische Konzept, das auch, dass der Ferrari weniger Luftwiderstand hat. Weil Power heißt ja, aber dann ja, im Qualifying findet er noch irgendwie eine Zusatzleistung und so weiter.
Gut, Hamilton denkt, dass er die auch im Rennen, dass er auch einen Knopf hat. Man weiß es nicht.
Ja, aber dann so oft und so weiter. Ja. Also ich glaube, es liegt eher am aerodynamischen Konzept des Ferrari, weil die Endgeschwindigkeit ist ja am Ende auch das Beste von dem Ferrari. Und wenn es jetzt nur die Power wäre, wäre es vor allem die Beschleunigung unten raus und nicht dann oben raus noch die paar km/h mehr. Also
der ist schlüpfrig und geht da halt durch den Wind und dann nützt auch das DRS dann nicht.
Genau.
Ja.
Dann muss man dazu sagen, Mercedes hat auch ungewohnt viele Fehler gemacht. Also Valtteri Bottas jetzt zum Beispiel in Singapur im Training das Ding mal weggestopft, das hat sicher nicht geholfen. Bei der Strategie sahen sie auch alles andere als glücklich aus, denn du hast die Mercedes am Sonntag nach Singapur gerade Brief verarztet. Ja. Lewis wollte da eigentlich ein bisschen was anderes haben.
Lewis hat zum wiederholten Male, es ist nicht das erste Mal, dass wir das von ihm hören dieses Jahr, hat er gesagt, ja, in dem Meeting, in dem Briefing vorm Rennen Sonntagmorgen hatte ich eigentlich was anderes vorgeschlagen. Ich wollte eigentlich einen Undercut haben, so, ich wollte das Risiko eigentlich gehen, so, aber die wollten nicht. So. Ich meine, hinterher ist man immer schlauer, so, ob man dem Hamilton das jetzt glauben kann oder nicht. Ich weiß es nicht. Er hat auf jeden Fall behauptet, dass er vom Undercut vorher schon überzeugt war und den lieber gemacht hätte. Aber Mercedes hat halt auf einen Overcut entschieden gegen Ferrari, der dann so vor die Wand gelaufen ist am Ende.
Auch in Spa beispielsweise war man bei der Strategie insgesamt nicht so ganz fehlerfrei.
Das war auch das Rennen, wo Hamilton da auch schon es besser wusste.
Also da hätte man durchaus auch schon gewinnen können mit einer besseren Strategie. Ja. In Monza haben die Fahrer auch ein paar Fehler gemacht dann dahinter, also bei den Angriffen auf Leclerc. Also es war nicht alles so astrein, wie es davor immer gelaufen ist. Aber dann sieht man ja auch, wenn sie mal unter Druck sind, können auch Mercedes mal Fehler unterlaufen.
Ja, das ist halt, wenn du in der Position des Jägers bist, das hat man bei Ferrari früher mal. Bei Ferrari diese vielen strategischen Fehlschläge, wenn die angefangen haben zu zocken und irgendwelche Sachen in die Waagschale zu schmeißen, weil die ja eh nicht gewinnen konnten eigentlich. Und dann musst du halt irgendwas anderes versuchen. Ja, da wird es vielleicht noch schlimmer, geht vielleicht voll in die Hose oder so. Aber da hast du es ja zumindest versucht. Und da bist du auch in einer Position, wo du es machen musst, weil sonst gewinnst du halt nicht. Und Mercedes hat es zum Beispiel in Ungarn super gemacht. Da haben sie richtig gezockt und haben am Ende den Max noch erwischt, Red Bull. Da ist es dann aufgegangen und da hat natürlich auch, gab es auch die Loblieder auf die Strategieabteilung, auch von Hamilton natürlich, weil der hatte auch erstmal am Anfang dann gezweifelt, hat er auch gesagt, im Auto. Und ja, die können das natürlich noch, aber es geht halt nicht immer auf. Wenn du hinten bist und dann was anderes versuchen musst, das geht halt auch manchmal nach hinten los.
Also ist dann doch nicht ganz so einfach, wie man sich das oftmals vorstellt. Muss man Ferrari vielleicht rückblickend auch das eine oder andere Mal in Schutz nehmen?
Auf jeden Fall.
Wir haben sie oft kritisiert.
Ja, also wie gesagt, wenn du halt immer da vorne bist, am besten noch mit zwei Autos, wie das bei Mercedes war, wie hoch ist das Risiko, dass du das dann irgendwie noch versauen kannst?
Ja. Tatsächlich. Versauen und Strategie und so weiter ist auch ein gutes Thema, weil dann, wenn wir uns Singapur noch etwas genauer anschauen, hat man ja eigentlich Valtteri Bottas das Rennen so ein bisschen versaut.
Ja.
Eigentlich hat er eine gute Strategie, das war gar nicht so das Problem, aber dann musste er für Lewis Hamilton fahren und meine persönliche Meinung, Teamstrategie finde ich meistens okay. Man ist ja ein Team und versucht immer das Maximum rauszuholen. In dem Fall ging es mir deutlich zu weit. Das fand ich einfach nicht okay. Denn wenn wir das mal kurz durchspielen, vor dem Boxenstopp, Lewis Hamilton war auf Position 2, hat gegen die Ferraris gekämpft, also hauptsächlich gegen Charles Leclerc vor ihm. Bottas lag auf Position 5, hinter Max Verstappen und vor Alex Albon.
Genau.
Bottas kam auch nach den Ferrari zum Stopp, aber trotzdem deutlich früher als Lewis Hamilton. Bei Lewis Hamilton hat man versucht, den Overcut zu machen, also hat geschaut, was passiert mit den Ferrari, laufen die vielleicht auf den Verkehr auf und kann der Hamilton dann vielleicht noch so lange draußen bleiben und die Reifen noch am Leben halten, dass er dann vielleicht wieder vorbeikommt. Das hat nicht geklappt und als man das gesehen hat, dass es nicht klappt, dann hat man dem Bottas die Anweisung gegeben und gesagt, Junge, mach langsam. Der Lewis kommt jetzt dann zum Stopp. Wir wollen sicherstellen, dass der vor dir und vor dem Albon wieder rauskommt, der hinter dir ist.
Ja, das war so der Deckmantel, dass er nicht hinter Albon zurückfällt. Also hat Toto hinterher auch gesagt, dass das dann doch fürs Teamergebnis auch war, weil so zumindest dann 4-5 und dass halt nicht Hamilton auf 6 dann zurückfällt. Aber am Ende des Tages, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit oder wie soll ich sagen, wie groß ist der Schaden, wenn du in der WM so einen großen Vorsprung hast als Team, so, das ist mal Punkt 1, wenn dann der eine nur Sechster wird, wie schlimm kann das schon sein? So. Und Punkt 2, der Bottas hat ja auch noch Chancen nach vorne hin, der war ja an dem Zug da dran. So. Und das haben sie ihm eigentlich damit komplett verbaut, nur damit Hamilton irgendwie nicht hinter Albon zurückfällt, den der meiner Meinung nach doch ziemlich sicher noch überholt hätte, weil der hat ja noch irgendwie 35 Runden, also noch lange, lange, lange Zeit.
Was mich besonders daran stört, ist, dass Valtteri Bottas hier der ärgste Verfolger von Lewis Hamilton in der Weltmeisterschaft ist.
Ja.
Also der kämpft gegen den.
Ja.
Ich meine, ärgster Verfolger bei 296 zu 231 ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben, aber er ist halt so, wenn Lewis noch irgendeinen hat, dann ist es halt tatsächlich Valtteri Bottas.
Ja.
Und dann soll der langsam machen, damit der Hamilton vor ihm reinkommt.
Ja, ist ein bisschen witzlos halt. Also wie gesagt, ich sehe halt die Notwendigkeit nicht. Ich meine, der Sieg war dann eh weg für Mercedes und Bottas war am Ende dann doch noch die beste Chance, weil er, wie gesagt, vorne noch dran war. Und der hat bei Hamilton einfach sagen müssen, so, deine Strategie ist jetzt leider in die Hose gegangen, guck, wie du klarkommst. Ist dann nun mal so.
Ja, man ist dieses Risiko ja auch eingegangen.
Ja.
Man ist das Risiko eingegangen, um zu schauen, vielleicht klappt es noch mit dem Sieg.
Ja.
Und naja, das war halt dann die Gefahr. Es klappt nicht mit dem Sieg, dann fällst du halt zurück. Okay.
Ja.
Aber dass der Bottas dann das abfangen muss, das Risiko, dass man mit dem Hamilton eingeht, finde ich nicht okay und hat mich richtig genervt. So, finde ich, macht man erstens den Bottas richtig kaputt und auch den Sport. Also,
ja, wie gesagt, es ist halt auch in der Situation einfach unnötig, aus jeglicher Hinsicht. Teamwertung, Fahrerwertung, das Rennen selbst. Also hat Mercedes eigentlich, ich meine, ich könnte jetzt Dr. Marco zitieren, dass Mercedes ja das Team ist, bei denen immer alles anständig abläuft. Und
sonst, bei einer gewissen Ironie, sagt der Doktor.
Ja, das ist natürlich klar. Und und er hat dann, Toto Wolff hat dahinter auch erklärt, naja, das war natürlich so nicht geplant, wir sind auch nicht stolz drauf. Also es war kein toller Strategie-Call, den wir da gemacht haben mit Bottas, dass wir ihn zurückgepfiffen haben. Aber wir wollten halt sicherstellen, dass das dann fürs Team Schadensbegrenzung irgendwo ausgeht. Und es gibt halt bei Mercedes die Regel, hat Bottas dann später auch so erklärt, ja, wenn jetzt einer per Strategie zufällig oder versehentlich bevorteilt wird, dann wird er zurückgetauscht, weil es war halt so nicht beabsichtigt. So, und weil jetzt Bottas quasi wie die Jungfrau zum Kinde da profitiert hätte und das bei Mercedes halt so nicht vorgesehen ist, wurde das dann halt so geregelt, dass Hamilton vor ihm bleibt.
Also eigentlich eine ähnliche Situation wie bei Ferrari.
Genau.
Bottas hatte den Undercut. Was ich allerdings tatsächlich unterschiedlich finde im Vergleich zu Ferrari ist, dass er nicht eine Runde danach war oder so, oder dass die nicht gegeneinander gekämpft haben oder was auch immer, sondern dass Hamilton absichtlich ja noch viele, viele Runden draußen geblieben ist. Der ist in Runde 26 dann gekommen, um eben vorne was auszurichten. Das war jetzt nicht so, dass die direkt hintereinander angefahren wären und Bottas wäre eine Runde davor reingeholt worden und es war absehbar, dass der dann irgendwie einen Undercut schaffen könnte oder was auch immer. Deswegen, naja, gehe ich da nicht so ganz hundertprozentig mit d'accord, mit der Erklärung.
Ich meine, man weiß, dass Lewis Hamilton irgendwo, er ist halt die Nummer 1. Ich meine, da brauchen wir nicht um heißen Brei reden. Ich erinnere mich an 2016 Monaco, als Nico Rosberg da im Regen rumgeeiert ist und dem im Weg stand. Und haben dem auch. Und Rosberg war in der WM vorne. Nicht so eklatant vorne, es war ja auch erst Monaco. Und da haben sie auch gesagt, so, jetzt lass den mal vorbei. Der Nico hat das dann auch gemacht. Und der hat dann auch gewonnen. So, mit ein bisschen Glück natürlich, wegen Ricardos Boxes, aber egal, trotzdem. Und wenn Hamilton mal so eine Ansage bekommen hat, lass mal den Rosberg vorbei. Gut, beim Bottas macht das mittlerweile. Beim Rosberg hat das nie gemacht. Aber ja, Hamilton ist der Champion, der ist halt die Nummer 1 und der kriegt halt dann auch, also dem würden sie, glaube ich, nie irgendwie Knüppel zwischen die Beine schmeißen.
Was ja, aber dann könnte man das auch mal so formulieren. Nicht sagen, man geht aufs Teamergebnis und so weiter, sondern auch mal sagen, okay, Lewis hat bei uns höchsten Stellenwert und fertig.
Ja.
Also an der Stelle Kritik an Mercedes von uns beiden.
Schon, ja.
War nicht schön. Hätte man schöner machen können, im Sinne des Sports und für Walter Bottas. Jetzt kommen wir dann nach Russland.
Das Trauma.
Da gibt es dann ja vielleicht auch ein Déjà-vu-Erlebnis für Valtteri Bottas. Ja. Da war ja der Wingman.
Ja.
Bin ich mal gespannt. Aber Russland ist eigentlich Bottas Land. Deswegen kam es überhaupt auch erst zu der Situation. Und so.
Also ja, weil er da dann mal wieder vorne war, in seinem Pleitenjahr eigentlich letztes Jahr. Ja, da kann man schon erwarten, dass Bottas. Aber ich denke, also dann werden sie auch nichts machen. Also, das war jetzt, glaube ich, auch wirklich von Mercedes auch einfach in Anführungsstrichen dann zu argumentieren. In dieser Gesamtsituation mit Ferrari und mit dem fehlgeschlagenen Overcut und so weiter. Weil letztes Jahr ging es halt dann noch darum, dass man halt den WM-Titel für Hamilton in trockene Tücher bringt im Kampf gegen Vettel, der diesmal keine Gefahr ist und auch kein Verstappen und auch kein Leclerc. Das heißt, ja, es geht dann, wenn überhaupt noch von Bottas Gefahr aus einer WM. Und da kann es Mercedes dann eigentlich egal sein, welcher Silberpfeil den Titel holt. Also, dass der Bottas da nochmal Platz machen muss, das glaube ich dann eher nicht.
Ja, das glaube ich auch nicht. Was ich aber durchaus glaube, ist, dass der ein oder andere vielleicht jetzt vor dem Bildschirm sitzt, der uns behilflich sein könnte. Denn wir kriegen immer wieder Anfragen von euch in den Kommentaren und boah, cool, was ihr da so macht, würde ich auch mal gern machen. Wo kann man sich denn bei euch bewerben? Sucht ihr jemanden? Ja, tatsächlich suchen wir jemanden, nämlich genau dich, wenn du dich ein bisschen auskennst. Nicht nur mit der Materie Motorsport, sondern auch noch hauptsächlich im Bereich Social Media. Denn wir suchen einen Social Media Manager. Das heißt, wenn du dich bei Instagram, Facebook, wie die Sachen heutzutage auch alle heißen, wir sind schon ein bisschen alt für die ganzen Sachen.
Wenn du dich besser als Sebastian Vettel auskennst, der noch Leserbriefe bekommt.
Dann so ist es, wenn du dich besser als Sebastian Vettel mit der Thematik Social Media auskennst, dann darfst du dich sehr, sehr gerne bei uns bewerben. info@motorsport-magazin.com kannst du dir deine aussagekräftige Bewerbung hinschicken. Würde uns sehr, sehr helfen. Auch immer wieder gesucht sind bei uns Redakteure, weil wir zwei verzapfen so viel Schmarrn inzwischen, dass wir da auch mal wieder ein bisschen Nachschub brauchen. Also Social Media Manager und Redakteure suchen wir immer, aber auch wenn ihr sonst motorsportaffin seid, für das ganze Thema lebt und andere Kompetenzen habt, wenn ihr Entwickler seid, Designer und so weiter, da wollen wir natürlich auch nicht, dass uns da irgendwelche motorsportaffinen Talente durch die Latten gehen, könnt ihr auch gerne Initiativbewerbungen an info@motorsport-magazin.com schicken. Bevor ihr das macht, und das werden wir tatsächlich bei jeder einzelnen Bewerbung überprüfen, ob ihr das gemacht habt, was ihr jetzt machen sollt, denn YouTube-Kanal abonnieren, dann die Glocke aktivieren und Flo, was fehlt noch?
Auch ein Like da lassen.